Ja, nun freue ich mich, Ihnen Martin Juckan-Heinrich vorstellen zu dürfen, unseren nächsten Referenten. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Stadt-, Regional- und Umweltökonomie an der Technischen Universität Kaiserslautern. Er war zuvor Professor an den Universitäten von Trier und Münster und Leiter der Abteilung im IW Halle, für auch im Bereich Kommunalforschung. Herr Juckan-Heinrich beschäftigt sich intensiv in seiner Forschungsarbeit mit Kommunalfinanzen und begleitet natürlich auch den Wirtschaftsdienst als langjähriger Autor schon zu diesem Thema. Herr Juckan-Heinrich, ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Er hat sein Thema schon aktuell an die Debatte heute Morgen angepasst und er spricht zu Kommunalfinanzen und gleichwertige Lebensverhältnisse. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Sie sehen hier einen etwas anderen Titel, aber mir schien das angebracht. Und der einleitende Vortrag von Herrn Hüther hat mich ja voll bestätigt, dass, sagen wir mal, wenn ich Kommunalfinanzen unter Gleichwertigkeitsgesichtspunkten sehe und dann auch bei dem ursprünglich angedachten Thema mal lande, dass das recht gut in diese Kommission passt. Ich starte mit einigen Folien zur Aktualität. Wir haben hier eine Situation mit hohen Überschüssen, was das für viele Politiker irgendwie als gelöst dastehen lässt, das Thema Kommunalfinanzen. Dann würde ich die Disparitäten hervorheben, nach Ländern, nach Raumtypen. Und dann nochmal die Frage, wer bestimmt, soll bezahlen. Oder es war ja ursprünglich anders formuliert, der bezahlt, der bestimmt auch. Auch da gibt es eine interessante Diskussion, die gerade auch über die Vertikalisierung, die wir gerade im Finanzsystem feststellen, Länderfinanzausgleich und viel mehr Mittel des Bundes für Kommunen, die das auch recht interessant macht, darüber ein paar Sätze zu verlieren. Ja, 2017 im Kernhaushalt ein Überschuss von 9,7 Milliarden, also auch für Zeitgenossen, die sich schon länger mit diesem Thema beschäftigen, das haben wir noch nie erlebt. Und auch die Erwartung für die nächsten Jahre, ich habe hier mal die Prognose der Spitzenverbände genommen, 7,6, 5, 6 Milliarden, das sind schon sehr hohe Überschüsse, die, wie gesagt, auch die Gefahr mit sich bringen, dass man davon ausgeht, ja, jetzt hat sich alles in Luft aufgelöst. Aber da werden Sie gleich einige Gegenargumente zu hören. Hier nur mal der Ost-West-Vergleich, der ja heute auch schon eine gewisse Rolle spielte. Sie sehen ein sehr konjunkturreagibles Finanzsystem. Sie sehen, dass der Finanzmittelsaldo in einigen Jahren in den ostdeutschen Kommunen besser war als in den westdeutschen. Die Ostdeutschen haben sich ja auch von extremen Defiziten im Jahr 1992 wirklich hochgearbeitet. Aber so am aktuellen Tellerrand, da kreuzen sich die Kurven und da liegt man eigentlich praktisch beieinander. Es gibt einzelne Länder, die haben über 27 Jahre ihren kommunalen Gesamthaushalt nicht ausgleichen können. Das ist zum Beispiel Rheinland-Pfalz, 27 Jahre, und haben jetzt ein Jahr mit Überschüssen. Und das, was ich gerade andeutete, war sofort der Reflex, jetzt, das bleibt jetzt erstmal so, die Prognosen sind günstig, das hat sich gelöst. Ne? Sie ahnen, dass das Kommunal- und Regionalforscher doch etwas in Unruhe versetzt. Wir sind auch in einer besonderen Situation, die gestrichelte Linie, das sind die Steuereinnahmen, das, die durchgezogen ist, das Bruttoinlandsprodukt. Und es gibt einige Phasen, das hatten wir auch kurz vor der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise, wo die Steuereinnahmen, wo wir eine gute Situation eigentlich haben und die Konjunkturreagibilität des Steuersystems kräftiger ist als das eigentliche BIP. Ich bin jetzt unsicher, ob man wie das Finanzministerium das dann immer gleich für 7, 8 Jahre fortschreiben kann, weil sich das auch sehr schnell ändern kann. Deshalb ist da auch einfach mal eine Linie eingezeichnet, wo wir im Moment stehen. Aber es ist eine außergewöhnliche Situation, dass wir über mehrere Jahre diese Situation haben, dass wir im Grunde seit 2011 einen leichten konjunkturellen Rückenwind spüren, der auch etwas stärker wurde. Ich will jetzt aber nicht auf das Thema Zinspolitik, also da gibt es ganz interessante Überlegungen, wie das auch zusammenhängen könnte. Vielleicht nur einen Satz dazu, das, was wir an Zinsersparnisse ja im öffentlichen Bereich haben, da sprechen wir häufig drüber, aber auch die Wirtschaft hat ja enorme Zinsersparnisse, die vom Volumen eigentlich jedes Konjunkturpaket toppen. Und dass das irgendwann eine Rolle spielt oder wirkt, ist zu erwarten. Vor dem Hintergrund ist die Wirkung gar nicht mal so kräftig. Ja? Stellen Sie sich vor, ein Konjunkturpaket in diesen Milliardengrößenordnungen, das machen wir über Zinsen. Ja? Mit Blick auf die Uhr, ich mache mal eben auch meine Uhr ab, damit ich ohne Ihren Blick auch ein bisschen den Überblick gewinne. Da, wo stehen wir? Ich will da nur wenige Dinge rausgreifen. Also ganz klar ist für mich, dass wir als Entspannung haben. Das hat in wenigen Ländern nur was mit Haushaltskonsolidierungspolitik zu tun. Ein Stück in Hessen, ein Stück auch in Nordrhein-Westfalen. Es sind eigentlich konjunkturelle Windfall-Profits. Ja? Die Politik hat eher wenig dazu machen müssen, dass es jetzt dazu kam. Selbst Problemkommunen haben jetzt einen positiven Finanzierungssaldo, sind teilweise sogar dopisch ausgeglichen. Ja? Also selbst Gelsenkirchen, heute auch schon mehrfach genannt, lebt irritiert im Plus und weiß noch nicht so recht, damit umzugehen. Ja? Das Ganze ist aber auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass wir eine riesen Investitionslücke haben. Da kommen nachher noch ein paar Zahlen. Wenn man jetzt in Rheinland-Pfalz sagt, wir haben einen Überschuss von x Millionen, aber wir 300 Millionen Euro pro Jahr weniger investieren, dann ist das erkauft worden durch sehr geringe Investitionstätigkeit, die auch kein zukunftsfähiges Konzept natürlich ist. Ja. Die Konjunkturfestigkeit all dieser Schuldenbegrenzung und der bescheideneren Konsolidierungsmaßnahmen, das ist noch offen. Das wird jetzt erst im nächsten Konjunkturabschwung sich zeigen, wie stark sich das hält. Was eher feststeht, ist, dass wir einen relativ hohen Altschuldenberg angesammelt haben, über 30, 40 Jahre, und dass wir ein Zinsänderungsrisiko haben, was beachtlich ist. Am langen Ende haben sich die Zinsen im letzten Jahr verdoppelt. Zinsen über 30 Jahre für langfristige Abfinanzierungsprogramme haben mal 0,72% gekostet und liegen jetzt bei 1,6. Da ist ganz viel Bewegung nach oben noch drin, was auch Schuldenabbau deutlich verteuern würde. Ja? Wir haben auch eine starke lokale und regionale Inzidenz in den Finanzdaten, wie wir sie durch die Globalisierungsdiskussion, die Südekum-Daten auch sehen. Und wir haben ganz viele Kommunen, die schon in den 80er Jahren als Problemkommunen kamen, Stichwort Albrecht-Initiative, sage ich nachher noch ein paar Worte. Das ist ja schon Ende der 80er, das wird jetzt nicht mehr jeder ganz präsent haben. Vor diesem Hintergrund mal zu den Disparitäten. Und da würde ich mit einer Aussage beginnen. Wir tun gut daran, den Blick auf die gesamte Raumwirtschaft, raumwirksame Staatstätigkeit zu richten. Nicht nur auf die Regionalpolitik schauen. Es gab mal einen Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Klaus Noé, der hat immer gesagt, schaut nicht auf das Mäuschen Regionalpolitik vom Mittelvolumen und vergesst die raumwirksame Staatstätigkeit, den Länderfinanzausgleich, die Kommunalfinanzen. Da wird unendlich viel mehr bewegt mit räumlichen Wirkungen. Da steht nur nicht immer Raumwirksamkeit drauf, ne? Weil diese Ressorts sich auch nicht anpassen wollen an räumliche Verteilungsmuster. Ja? Es gab dann schon ab 1980 eine Diskussion über den Aufwuchs der kommunalen Soziallasten. Die waren erst ja mit der Erwartung verknüpft, je reicher wir werden, je weniger Sozialausgaben. Es zeigte sich aber, dass das die Ausgabenkategorie mit der höchsten Wachstumsrate jedes Jahr war. Jedes Jahr 5, 6, 7%. Und es gab dann eine Albrecht-Initiative Ende der 80er mit der Forderung, hälftige Beteiligung des Bundes an den Sozialausgaben von einem Landesministerpräsidenten, Vater von Frau von der Leyen. Was hat man gemacht? Man wollte nicht am Finanzsystem eigentlich die Verteilung ändern und den Bedarfen folgen, sondern man hat gesagt, wir machen Strukturhilfegesetz, wir geben investive Fördermittel und haben die Hoffnung, dass zum Beispiel im Ruhrgebiet das so anspringt, dass die dann weniger Sozialausgaben haben. Das hat nun nicht so leicht funktioniert, aber es wurde auch nach 2 Jahren eingestellt. Warum? Weil die deutsche Einheit kam, der Aufbau Ost, und die Mittel nach Ostdeutschland gegeben wurden mit der besonderen Problemverschärfung, dass die strukturschwachen, finanzschwachen westdeutschen Kommunen jetzt Zahlerkommunen für den ostdeutschen Aufbau waren, eine notwendige Solidarität. Aber wenn ich heute über Kassenkredite spreche und daneben halte, man hat 2 Milliarden aus Ruhrgebietsstädten in den ostdeutschen Aufbau mitgesteckt, dann denke ich, ist das eine Hintergrundinformation, die man haben sollte, wenn die ostdeutschen Kommunen jetzt sagen, bitte keine Hilfen bei Altschulden. Wir haben das ja auch selbst geschafft. Ja? Also, wir haben beobachten eine Verbesserung der ostdeutschen Situation, auch durchaus so wie im IWH Anfang der 90er prognostiziert, nämlich nicht als Selbstläufer, sondern mit langsamen Schritten und einer Tendenz, dass man nicht automatisch auf 100% kommt. Wir haben damals 30-Jahres-Prognosen gemacht und lagen gar nicht so schlecht. Die Probleme der westdeutschen Kommunen, die entwickelten sich aber still und leise einfach weiter. Gelsenkirchen blieb, Oberhausen, Saarlouis und Pirmasens mit einer Soziallastenquote von 82% an den allgemeinen Deckungsmitteln. Das gärte alles so weiter über 20 Jahre. Nur dokumentiert über den Aufwuchs der Kassenkredite mit einer ganz starken Konzentration bei Globalisierungsverlierern in NRW, in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Begleitet auch vom Weggucken der Landesregierung, begleitet von, ich habe es in den Ministerien gelernt, dass die sagten, wir haben ja auch keine Kommunalaufsicht, wir haben eine Kommunalwegsicht oder eine Kommunalnachsicht. Das habe ich nicht aus einem Lehrbuch. Ja. Und einfach um der Legendenbildung vorzubeugen, dieses war zentraler Anlass für die Gründung der Kommission zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Ich hatte, das ist für Hochschullehrer ja eher selten, dass sie im Bundeskanzleramt sind, aber als die Idee dieser Gleichwertigkeitskommission erstmalig formuliert wurde von Herrn Altmaier, damals noch Kanzleramtsminister, waren strukturschwache Städte bei ihm und er sagte, da brauchen wir mal eine Kommission, das müssen wir jetzt mal lösen. Aber ich sage mal, clever wie er ist, hat er das Gleichwertigkeit genannt, weil damit natürlich die Interessen aller Räume und die des ländlichen Raums gleich mit am Tisch waren. Das haben die betroffenen Städte nicht sofort gemerkt, aber mittlerweile schon. Und die Thematik der Kommission ist ja von unendlicher Breite. Was sie da jetzt in 7-8 Monaten leisten muss, ist ja doch ganz beachtlich. Ja? Aber es gibt auch eine Arbeitsgruppe Altschulden, die hat auch einmal schon getagt und sie soll Ende Januar noch ein zweites Mal tagen. Also Sie sehen, da ist schon ein beachtlicher Drive drin. Zu einigen Zahlen. Ich habe gesagt, wir müssen auf die Raumwirksamkeit anderer Politiken und ich schaue mal jetzt zunächst mal auf den Länderfinanzausgleich. Links sehen Sie die Zahlen vor LFA, nach Ländern sortiert, rechts nach LFA. Man sieht doch eine beachtliche Anpassungstendenz. Das heißt, dieses System ist durchaus ein wesentlicher Beitrag zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Und wenn man jetzt die Finanzkraftunterschiede mal betrachtet, schauen Sie jetzt mal auf die rechte Spalte, dann sieht man, es verbleiben natürlich Disparitäten. Zwischen Bayern 255 Euro je Einwohner und Thüringen minus 366, gemessen als Abstand zum Durchschnitt zu den westdeutschen Flächenländern. Ja. Bei durchaus, sagen wir mal, ähnlichen, ich will jetzt nicht überall sagen, gleichen Aufgaben, sind das durchaus noch beachtliche Disparitäten, die trotz hoher Ausgleichsintensität verbleiben. Und wenn Sie als Bundesland wie das Saarland immer, sagen wir mal jetzt grob 300 Euro weniger je Einwohner haben als der Durchschnitt, dann ist das bei einem schwierigen Anpassungsprozess, sagen wir mal, schon ein Druck auf Sparsamkeit und niedrige Personalausstattung in vielen Bereichen. Zum kommunalen Finanzsystem, wenn ich einigermaßen in der Zeit bleiben kann, kann ich das hier nur andeuten, aber ich habe bei Horst Zimmermann gelernt, der sagte immer, Herr Junker und Heinrich, das kommunale Finanzsystem ähnelt am meisten einem Unternehmen, weil es sich zunächst mal durch wertschöpfungsorientierte Steuern finanziert. Und dann kommt erst der Finanzausgleich. Und dieser Finanzausgleich gleicht zwar aus, aber er darf nicht zu 100% ausgleichen. Und er fängt auch in aller Regel nicht die Disparitäten auf der Aufgabenseite aus, wenn Sie rechts die Auszahlungsseite sehen. Und ob jetzt 80% oder 95% der kommunalen Ausgaben durch Bundes- und Landesgesetze stark geprägt werden, jetzt ist in beiden Fällen sehr viel. Und da sind ganz viele Ausgaben, die sind im Grunde misserfolgsorientiert. Grundsicherungsleistung, Jugendhilfe. Immer wenn es Ihnen schlecht geht, müssen Sie mehr in die Hand nehmen. Und das wird auf der linken Seite durch die Erfolgsorientierung nicht immer abgedeckt. KFA, die Länder sind natürlich nicht immer willig, alles Geld zu geben, was die Kommunen fordern, kann ich auch hier und da verstehen. Aber ich will dafür sensibilisieren, da ist ein Reibungspunkt. Diese stark
erfolgsorientierte Finanzierung und die stark problemorientierte Ausgabenseite. Ich war im letzten Jahr mit einer studentischen Gruppe in Hamburg, ja jetzt nicht einem der ganz schwachen Stadtstaaten dieser Republik, und habe gelernt, dass man über 70% der Ausgaben in die soziale Befriedung steckt. Das schon in Hamburg. Und Hamburg hat auch schwache Stadtteile. Hamburg ist aber nicht Gelsenkirchen, nicht Oberhausen und auch nicht Kaiserslautern. Und selbst da ein so hoher Anteil in soziale Befriedung, jetzt auch im weiteren Sinne definiert. Kassenkreditzahlen haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Das sind die Zahlen, die auch die Politiker insbesondere in Rheinland-Pfalz immer ärgern, wenn man in einem kleinen Bundesland mit Pirmasens, mit Kaiserslautern, mit zwei Brücken, mit dem Landkreis Kusel, dem Donnersbergkreis und Trier unter den Top Ten so stark vertreten ist. Das schafft wirklich eine gewisse Unruhe. Oh, Entschuldigung, falsche Taste. Im Land, aber wir sehen auch, ich habe das in Kürze noch aktualisiert, dass zwischen 2005 und 2015 jetzt kurz vor der Entspannungsphase auch nochmal ein deutlicher Problemaufbau festzustellen ist. Die Zahlen haben sich also deutlich erhöht, was Liquiditätskredite angeht in dieser Zeit. Ja? Und dann 2016, 2017, wie gesagt, Entspannungstendenzen. Was auch ganz interessant ist, das sind die Liquiditätskredite differenziert nach Ländern. Jetzt Ende 2017, Sie sehen eine beachtliche Spannbreite. Dunkel sind die Liquiditätskredite, das sind in Baden-Württemberg mal gerade 20 Euro je Einwohner und im Saarland 2068. Ja, das wieder abzufinanzieren ist jetzt bei der saarländischen Finanzkraft sehr schwierig, das sei nur angedeutet, aber interessant ist auch, dass in den Ländern mit hohen Kassenkrediten auch ein Großteil der Investitionen, also auch die Investitionskredite viel höher sind, weil auch das nur auf geht. Und ich habe sehr schöne differenziertere Analysen, die zeigen, dass einfach in den anderen Ländern das aus Überschüssen finanziert wird, während hier in diesen Ländern auch investiert wird, viel stärker über Kredite. Das heißt, beide Kreditarten, auch wenn ich sie unterschiedlich bewerte, haben natürlich ein Tilgungsproblem. Ja, und das konzentriert sich räumlich in hohem Maße. Und deshalb gibt es auch diese Gruppe Altschulden, die das lösen soll. Oh, 3 Minuten, da muss ich etwas zulegen. Gut, ja. Schauen Sie mal nur auf NRW. Da sehen Sie hier, dass die Sozialausgaben höher sind als in den anderen Ländern. Nicht unerwartet mit dem starken Gewicht altindustrieller Kommunen. Schauen Sie sich dasselbe bei den Investitionen an, dann sehen Sie, sieht man deutlich unter den Vergleichsländern. Sowas hatte auch Herr Hüther schon, Gewerbesteuerhebesätze, tiefblau in Nordrhein-Westfalen, Teil der Konsolidierungspolitik, Grundsteuer B ähnlich. Ja. Und jetzt mal nur finanzschwache Städte in NRW, das ist dieses sogenannte Aktionsbündnis raus aus den Schulden, also von Duisburg bis Dortmund plus Wuppertal, Remscheid, Solingen. Dann sehen Sie, liegt man bei den Sozialausgaben um 54% über dem Durchschnitt der Flächenländer. Bei Investitionen liegt man um 58% drunter. Bei der Grundsteuer liegt man beim Hebesatz 44% drüber und bei den Altschulden, nur Kassenkredite, mittlerweile bei 431% drüber. Auch wenn man das auf andere Städte bezieht, bleiben erhebliche Disparitäten, aber es ist im Grunde ein vierfaches Dilemma, in dem man steckt. Herr Töne beim FIFO sagt das Ähnliche, sind nicht nur die hohen Altschulden, sondern auf der Verursachungsseite die Sozialausgaben auch. Wenn ich in die Zukunft schaue, geht es mit diesen niedrigen Investitionen nur schwer weiter. Und solche massiven Hebesätze, ich mache es mal sehr plakativ, ein Hebesatz in Bottrop oder Oberhausen, der die Höhe von München hat, passt einfach nicht zur Standortqualität, zur Infrastruktur und ist jetzt auch kein Beitrag, um Ansiedlungen in diese Regionen zu holen. Ja, also man ist wirklich in einem vierfachen Dilemma. Jetzt komme ich zu den wenigen Abschlussfolien. Wer bestimmt, soll bezahlen zur Vertikalisierung des horizontalen Ausgleichs. Wenn man ein Gemeindefinanzsystem ordnungspolitisch gut konstruiert, mit aufgabengerechter Finanzausstattung, mit Konnexitätsäquivalenzprinzip, was uns die Finanzwirtschaft ans Herz legt, mit vorsorgenden Maßnahmen, eine unabhängige Haushaltsaufsicht, Einhaltung von Verschuldungsgrenzen. Und wir sind im Moment eher im nachsorgenden Teil. Wollen wir eine Entschuldungshilfe oder wollen wir sie nicht? Ja, aber wenn man ein solches System hat, dann braucht man über viele Fragen nicht zu diskutieren. Aber man muss erst das System vom Kopf auf die Füße stellen, wieder in einen solchen Ordnungsrahmen reinbringen. In der Koalitionsvereinbarung ist bemerkenswert, dass erstmals sich eine große Koalition bekannt hat zum Konnexitätsprinzip. Wenn Sie in die drittletzte Zeile schauen, es gilt der Grundsatz, wer eine Leistung veranlasst, muss für ihre Finanzierung aufkommen, wer bestellt, bezahlt. Das ist ja sozusagen fast Kämmererdeutsch, wer bestellt, bezahlt. Hätte man das aber in der Tendenz über die letzten 30 Jahre gemacht, wären die Probleme nicht aufgetaucht. Ne? Also,
das ist ein wunderbares
Wort. Ja? 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 Okay, gut.
In Ordnung. Ja, ja. Täter, ja. Vielen Dank, Herr Juncker-Nagel. So, wir haben noch Zeit für, würde ich sagen, so drei Fragen aus dem Publikum, die ich auch gerne zusammenfassen möchte. Oder habe ich Sie jetzt so verschreckt, dass wir gleich zu Herrn Gornick weitergehen möchten? Bitte. Dafür haben wir schon noch Zeit.
Ja, Christian Obers vom IW Köln. Eine Frage, es werden ja immer die Kassenkredite genannt. Mhm. Aber wir wissen ja, dass die Lage jedenfalls noch viel schlimmer ist, weil insbesondere notleidende Kommunen ja noch kreativer wären bei der Kreditaufnahme, die ja in den Statistiken vielleicht nicht drin sind. Das heißt, ich kann mich einmal an meine Heimatstadt Dortmund erinnern, die irgendwie die Straßen in die USA verließen, die Westfalenhalle. Das sind ja Sachen, die da nicht drin aufgehen, ne?
Wenn Sie Cross-Border-Leasing gemacht haben, haben Sie ja aus dem Cross-Border-Leasing, wenn es funktioniert hat, einen Ertrag gehabt. Aber irgendwann fällt ja der Besitz zurück. Schwieriger sind die Fälle, die die Stadt Essen gemacht hat, die das Kanalsystem an sich selbst verkauft hat und dafür ein Enkelunternehmen gegründet hat und damit Liquidität rausgeholt hat, aber auf der anderen Seite die Verschuldung erhöht hat. Das, was wir an anderen Schuldenaufnahmen mittlerweile haben, also über Anleihen, das ist wieder in den Zahlen drin.
Ja, da vorne ist noch eine Frage.
Ja, Hesse, Uni Leipzig. Eine kurze Frage. Wir haben heute bisher in der Tagung ganz viel gehört über Gleichwertigkeit, ganz sehr mit Blick auf ländliche Räume. Ihr Vortrag geht ja eher in die Richtung, dass es darum geht, eher die Großstädte zu stärken, um Gleichwertigkeit herzustellen. Können Sie das nochmal bitte einordnen?
Ja, ich habe bei den Großstädten, bei bestimmten Großstädten ein Altlastenproblem über 40 Jahre. Wenn ich das jetzt nicht löse, habe ich einerseits ein Problem mit der Gleichwertigkeit, gleichzeitig aber auch ein Risiko, wenn sich die Wirtschaftslage wieder etwas verschlechtert, wenn die Zinsen steigen. Und ich kann mich gut erinnern, das ist jetzt 6 Jahre her, dass diese Städte nur noch von einer Bank Geld bekommen haben, nämlich von der landeseigenen Bank, weil sich alle Privaten zurückgezogen haben. Ich denke, da haben wir einen guten Grund, Vorsorge zu treffen, weil ich grundsätzlich der Auffassung bin, dass über die Niedrigzinspolitik die dahinterstehenden Strukturprobleme noch nicht gelöst sind und das Problem zurückkommen kann. Also insofern würde ich das einbetten in einen größeren Rahmen, was auch einen breiteren inhaltlichen Zuschnitt Disparitäten bei Gemeindefinanzen angeht, würde ich aus meinem Beitrag in den Informationen zur Raumentwicklung Dezember letzten Jahres verweisen, mit Blick auf die Zeit.
So, eine letzte Frage, kurz bitte.
Ja, Mara Dehmer vom Paritätischen Gesamtverband. Ich habe eine Frage. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass durchaus eigentlich die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung auch eine Idee ist, um wieder mehr Gleichwertigkeit herzustellen. Und jetzt bringen Sie ja nochmal, wer bestellt, bezahlt ein. Das ist ja im Sozialbereich ein großes Thema. Und es gibt ja auch Bestrebungen immer wieder, zum Beispiel über jetzt das Kita-Gesetz oder Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung oder sowas auch dazu beizutragen, dass es eben nicht so krasse Unterschiede gibt. Wo man lebt, hat man Zugang zu sozialen Diensten oder nicht. Wie passt das für Sie zusammen, wenn wir dann einerseits bundespolitisch vielleicht auch bestimmte Entscheidungen treffen und dann vielleicht das auch mehr in der Zukunft machen als in der Vergangenheit, wer bestellt, bezahlt und gleichzeitig damit ja dann durchaus auch manchmal die kommunale Selbstverwaltung oder auch die Steuerungsmöglichkeit eingeschränkt wird?
Gut,
Also das wäre auf meiner letzten Folie, ich hätte jetzt wirklich nur noch eine, aber damit will ich mich jetzt nicht rausreden. Nein, ich denke, wir haben auf Bundesebene nach meiner Schätzung so alle 2 bis 3 Jahre ein Thema, was uns neu und wichtig ist. Das war erstmal das Recht auf Kindergartenplatz, das ist dann Inklusion. Im Moment das Recht auf eine Ganztagsbetreuung mit neuen Schulen, die im Saarland flächendeckend gebaut werden. Wenn man das will, dann muss man parallel über die Finanzen reden. Die mögen in guten Zeiten da sein, aber vom Prinzip gilt dann das Konnexitätsprinzip, weil die Kommunen dann ja auch nicht mehr in eigener Freiheit entscheiden, wollen sie das oder wollen sie nicht. Beziehungsweise man wird ja im politischen System, ich habe das bei Kämmerern gelernt, auch so angefixt. Der Bund gibt erstmal was dazu und wenn die Leistung dann läuft, dann zieht er sich zurück und die ganzen Folgekosten verbleiben bei der Kommune. Und das ist natürlich ein Finanzierungssystem, was auf Dauer nicht geht, was auch kommunale Selbstverwaltung einschränkt. Wenn ich natürlich ganz viele Aufgaben immer mit dem Blick darauf, dass wir es überall gleich oder gleichwertig haben wollen, harmonisiere, dann haben wir letztlich auch einen Hang zum Zentralismus. Wir wollen es halt überall gleich. Und die Diskussion führen wir im Moment nicht so ausgeprägt. Wir haben auf den Folien hier ja manchmal Mindeststandards stehen, aber in der politischen Diskussion sind das weniger Mindeststandards als eigentlich überall ist der Rechtsanspruch so definiert, dass er wirklich dann gleich ist. Ja? Vielleicht können wir im Laufe des Tages oder in der Kaffeepause noch weiter darüber diskutieren.
Ganz herzlichen Dank.